Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ägypten hatte im Streit um die Durchsuchungen einiger Nichtregierungsorganisationen offenbar eingelenkt. Nach Angaben der US-Regierung sagten Vertreter der ägyptischen Führung zu, das beschlagnahmte Material zurückzugeben und keine weiteren Razzien zu planen. Gestern waren in Kairo Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung und anderer ägyptischer und ausländischer Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, durchsucht worden. Zahlreiche Staaten, auch Deutschland, hatten scharf dagegen protestiert.
Das sind einige der wenigen Fotos, die es von den Hausdurchsuchungen gibt. Bewaffnete Polizisten hatten völlig überraschend die Büros von Nichtregierungsorganisationen gestürmt und Dokumente sowie Computer beschlagnahmt. Durchsuchungsbefehle zeigten die Polizisten nicht. Betroffen waren neben Menschenrechtsorganisationen auch Einrichtungen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung. Auch hier beschlagnahmten sie Akten und Computer wegen der angeblichen Finanzierung ägyptischer NGOs.
Was wir machen, wir führen Veranstaltungen durch in Zusammenarbeit mit ägyptischen Partnern. Und das finanzieren wir natürlich, aber wir finanzieren nicht die Budgets oder die Arbeit von ägyptischen NGOs hier.
Stiftungen wie die Konrad Adenauer arbeiten im Bereich der politischen Bildung und Aufklärung. Die Bundesregierung zeigt sich besorgt.
Die Ereignisse in Ägypten beunruhigen uns ausdrücklich. Die politischen Stiftungen und ihre Arbeitsfähigkeit sind für uns ein Barometer für Freiheit und Demokratiefortschritt. Deswegen ist die Einschränkung der politischen Stiftungen in ihrer Arbeitsweise absolut inakzeptabel. Und das werden wir auch deutlich machen, weil sie ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklungskooperation sind.
Ägyptischen NGOs und Parteien hatte der Militärrat wiederholt vorgeworfen, sie würden sich verbotenerweise vom Ausland finanzieren lassen. Wir müssen jetzt unsere Arbeit einstellen, da die Polizei alle wichtigen Unterlagen mitgenommen hat. Wir haben auch keine Quittungen darüber bekommen. Für diese Organisationen steht fest, Kritiker sollen eingeschüchtert werden.
In Syrien sind heute wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, die meisten offenbar, um gegen Präsident Assad zu demonstrieren, andere, um Assad zu unterstützen. Unabhängige Bestätigungen dieser Berichte sind schwierig, da ausländische Journalisten nicht aus dem Land berichten dürfen. In einigen Städten sollen Soldaten erneut auf Regierungsgegner geschossen haben. Nach Angaben von Oppositionellen wurden dabei mindestens 12 Menschen getötet. Andere Quellen sprechen von bis zu 32 Toten.
Diese Bilder aus dem Internet sollen Proteste in mehreren syrischen Städten zeigen. Die Demonstranten rufen Slogans wie »Wir fürchten deine Panzer nicht, wir protestieren weiter«. Dieses Video soll belegen, wie Sicherheitskräfte in einem Vorort von Damaskus auf einen Amateurfilmer schießen. Nach Angaben des Senders Al Arabiya haben allein dort nach dem Freitagsgebet bis zu 100.000 Menschen demonstriert.
Zum Jahreswechsel geht die EU-Ratspräsidentschaft an Dänemark über. Die Regierung in Kopenhagen übernimmt den Vorsitz von Polen. Obwohl das Land nicht der Eurozone angehört, steht das kommende halbe Jahr für Ministerpräsidentin Thorning-Schmidt im Zeichen der Schuldenkrise. Sie kündigte an, alle 27 Staaten der Europäischen Union bei ihren Stabilisierungsbemühungen einzubinden. Zuvor hatte auch Polens Regierungschef Tusk vor einem Europa der zwei Geschwindigkeiten gewarnt.
Die Suche nach Stabilität, ein mühsames Geschäft. Für sie ist es nur eine kleine Ablenkung, während sie das Ratsgebäude auf die dänische Präsidentschaft vorbereiten. Die EU kämpfte hier zuletzt für sehr viel, für eine stabile Zukunft. Die ablaufende Präsidentschaft des Nicht-Euro-Landes Polen dominiert von der Schuldenkrise. Zwar wurde unter polnischem Vorsitz das Maßnahmenpaket für mehr Haushaltsdisziplin, das sogenannte Sixpack, zu Ende verhandelt, dennoch kürzlich im Europaparlament durchaus selbstkritische Töne von Polens Ministerpräsident. Ich kann heute nicht sagen, dass Europa Ende 2011 geeinter ist als vor 6 Monaten, vor einem Jahr oder vor 5 Jahren. Europa stehe am Scheideweg, so Tusk. Jetzt also Dänemark. Helle Thorning-Schmidt, die neue Ministerpräsidentin, will pragmatische Lösungen suchen. Dänemark, noch ein Nicht-Euro-Land, aber vielleicht hilft das ja, Bindeglied zu sein, auch zu den isolierten Briten. Lassen Sie es mich mit einem Lied von Simon & Garfunkel sagen, so der dänische Europaminister. Wir wollen eine Brücke sein über unruhigem Gewässer. Dänemark will auch Klimaschutz und Umweltpolitik voranbringen, oberste Priorität hat jedoch die Schuldenkrise.
Schon im Januar steht hier in Brüssel der nächste Krisengipfel an. Außerdem muss der neue zwischenstaatliche Vertrag für mehr Haushaltsdisziplin verhandelt werden. Dänemark übernimmt die Ratspräsidentschaft in einer entscheidenden Phase für die EU. Aber wenn sich die Eurogruppe trifft, eines der wichtigsten Gremien momentan, dann sitzt Dänemark wie schon Polen nicht mit am Tisch. Die Dänen sind also Krisenmanager mit eingeschränkten Möglichkeiten.
Wie geht es weiter in der Euro-Krise? Dazu auch Informationen und Hintergründe bei uns im Internet unter tagesschau.de.
Die neu gewählte spanische Regierung hat ein erstes Sparprogramm im Umfang von knapp 9 Milliarden Euro verabschiedet. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Sáenz stellte es in Madrid vor. Im öffentlichen Dienst sollen frei werdende Stellen in den meisten Bereichen nicht neu besetzt werden. Beamte müssen erneut eine Nullrunde hinnehmen. Das Haushaltsdefizit in Spanien liegt bei etwa 8%. Die Regierung will es auf 4,4% senken und hat dazu bereits weitere Sparprogramme angekündigt.
Mit einem verkürzten Handelstag ist heute das Börsenjahr 2011 zu Ende gegangen. Der deutsche Aktienindex DAX verzeichnete zum Handelsschluss ein leichtes Plus. Im Jahresvergleich verlor der Leitindex allerdings rund 15%. Die Schuldenkrise in Europa und Naturkatastrophen wie das Erdbeben in Japan hatten die Kurse nach unten getrieben.
Das traditionelle Prost auf den Abschluss eines sehr turbulenten Börsenjahres fiel heute eher verhalten aus. Zu große Enttäuschungen haben die Laune der Börsianer getrübt, zumal alle Voraussagen deutlich daneben lagen.
Ich habe diese Marktentwicklung in keinster Weise vorausgesehen.
Ich glaube, das konnte niemand voraussehen.
Der Anfang des Jahres war noch voller Hoffnung. Der arabische Frühling, zum Beispiel in Tunesien, beflügelte zeitweise auch die Kurse. Doch dann die Katastrophe von Fukushima. Die Gewalt der Natur besiegte den Glauben an die Sicherheit der Atomtechnik. Auch die Finanzmärkte reagierten mit Angst. Der DAX brach innerhalb weniger Tage um 10% ein. Kaum hatten sich die Kurse davon erholt, eskalierte die Schuldenkrise. Erst wurde die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft, dann brach Panik in der gesamten Finanzwelt aus.
Das einschneidendste Erlebnis war der Monat August mit dem vehementen Kursverfall, mit dem Bewusstwerden, dass die Staatsschuldenkrise kurzfristig wohl nicht gelöst werden kann.
Der DAX sackte zeitweise um beinahe ein Drittel ab. Fassungslosigkeit bei den Börsenleuten, so etwas hatten sie noch nicht erlebt.
Dann kam die große Depression und es ging nur noch nach unten.
Ein Schuldengipfel jagte den nächsten. Die Finanzmärkte verloren das Vertrauen in die Politik. Bis heute sackte der DAX um knapp 15% ab. Im Vergleich zum Höchstwert im August 2007 beträgt das Minus sogar 27%. Sollen die Anleger wieder Vertrauen fassen, hat die Politik viel Arbeit im nächsten Jahr.
Das Bundesarbeitsministerium hat Vorwürfe der Grünen zurückgewiesen, die Arbeitslosenzahlen für Ältere seien geschönt. Durch ein Gesetz der Großen Koalition aus dem Jahr 2008 sind mehr als 100.000 Arbeitslose über 58 Jahre nicht in der offiziellen Statistik erfasst. Die Grünen warfen der Regierung deshalb vor, kurz vor dem Start der Rente mit 67 bei den Arbeitslosenzahlen zu tricksen. Das Ministerium betonte dagegen, es herrsche vollständige Transparenz. 2008 sei die Zahl Älterer, die nicht in der Statistik erfasst wurden, deutlich höher gewesen. In der Wirtschaft wächst der Widerstand gegen das geplante Betreuungsgeld für Eltern, die ihre kleinen Kinder zu Hause erziehen und keinen Krippenplatz beanspruchen. Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Wagner, sprach sich dafür aus, das Geld lieber in die öffentliche Betreuung kleiner Kinder zu stecken. Der Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Schmidt, warnte, es dürfe keine Anreize dafür geben, dass Mütter keine Erwerbstätigkeit aufnehmen.
Die Wirtschaft sorgt sich um die Qualität des Nachwuchses. Gute Bildung beginne bereits in den ersten Lebensjahren. Hier könnte künftig den Kindern einiges entgehen, deren Eltern lieber Betreuungsgeld kassieren und die Kleinen zu Hause lassen. Eine Verlockung, der gerade Familien aus bildungsfernen Schichten erliegen könnten. Deren Kinder würden aber eher von einer professionellen Betreuung in der Kita profitieren. So unisono die Kritik aus den großen Wirtschaftsverbänden. Statt eine teure Herdprämie zu zahlen, sollte das Geld lieber in den Ausbau der Kinderbetreuung gesteckt werden.
Was wir brauchen, ist eine Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Plätze für Krippen, für Kitas und auch für Vorschulen. Wir brauchen hier eine qualifikatorisch gute Betreuung. Da müssen wir ansetzen, da müssen wir helfen und nicht beim Verteilen von Geldern, das dann die falschen Signale setzt.
Allein in Berlin fehlen einige tausend Kita-Plätze. Und schon jetzt gibt es Zweifel, ob Bund, Länder und Kommunen ihr Ziel erreichen werden. bis 2013 für gut ein Drittel der unter Dreijährigen einen Krippenplatz zu schaffen. Es gehe beim Betreuungsgeld um mehr Wahlfreiheit für Eltern, heißt es dagegen aus der Regierungskoalition.
Wir wollen eine bestmögliche Unterstützung für alle Familien, für die Familien, die eine Betreuungseinrichtung nutzen, genauso wie für die Familien, die ihr Familienleben anders organisieren. Und uns geht es vor allem um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das wollen wir dadurch erreichen.
Auch das sieht die Wirtschaft anders. Das Betreuungsgeld könnte künftig mehr Mütter dazu verleiten, länger zu Hause zu bleiben als nötig.
Im Pazifik-Inselstaat Samoa ist heute schon morgen. Das Land hat die Uhren auf einen Schlag um 24 Stunden vorgestellt und so den 30. Dezember komplett übersprungen. Damit liegt Samoa nun westlich der Datumsgrenze. Die Regierung hofft auf Vorteile für die Wirtschaft, weil samoanische Werktage nun zeitgleich mit denen der wichtigsten Handelspartner Australien und Neuseeland liegen.
Ein historischer Moment für den Südsee-Inselstaat Samoa. Freitag, der 30. Dezember 2011, ersatzlos gestrichen. 180.000 Einwohner haben im Schlaf eine Zeitreise 24 Stunden in die Zukunft gemacht. Sie sind am Donnerstag ins Bett gegangen und am Samstag aufgewacht. Viele Geschäftsleute haben mich immer wieder angesprochen und mir versichert, dass dieser Schritt notwendig ist, um bessere Geschäfte machen zu können.
Very, very beneficial for the business.
Der winzige Staat im Südpazifik lag bisher östlich der internationalen Datumsgrenze. Diese verläuft entlang des 180. Längengrades. Weil die wichtigsten Handelspartner Neuseeland und Australien aber auf der anderen Seite liegen, hat sich Samoa für den Sprung nach Westen entschieden. Froh sind auch Zehntausende Exil-Samoaner, die als Gastarbeiter in Neuseeland leben und regelmäßig Geld in die Heimat überweisen. Ich bin glücklich. Endlich haben wir denselben Tag und dasselbe Datum wie in Samoa. Weniger glücklich sind wahrscheinlich 775 Samoaner. Ihr Geburtstag fällt in diesem Jahr aus. Gefeiert werden kann trotzdem. Jetzt sind sie die Ersten, die das neue Jahr begrüßen dürfen. In 15 Stunden ist es soweit.
Österreichs Skispringer haben zum Auftakt der internationalen Vierschanzentournee einen dreifachen Erfolg gefeiert. In Oberstdorf gewann Gregor Schlierenzauer vor Andreas Kofler und Thomas Morgenstern. Der Deutsche Severin Freund landete auf Platz 4.
Schneefall und wechselnde Winde machten das Auftaktspringen zu einem Nervenspiel. Bei irregulären Bedingungen wurde der erste Durchgang in Oberstdorf abgebrochen. Ein Glück für den Mitfavoriten Richard Freitag aus Aue, der sonst ausgeschieden wäre. Den von der Jury beschlossenen Neustart nutzte Freitag zumindest, um unter die besten 10 vorzustoßen. Freitags Hoffnungen auf den Tournee-Gesamtsieg aber nahmen trotzdem Schaden. Als Zehnter sein Rückstand auf die Spitze in der Gesamtwertung schon sehr groß. Viel besser als Freitag kam Severin Freund zurecht. Dem Mann aus Rastbüchel fehlte als Vierter nur die Kleinigkeit von 0,3 Punkten zum Podestplatz. Dort feierten die Österreicher. Gregor Schlierenzauer siegte vor dem Weltcup-führenden Andreas Kofler. Dritter wurde mit Vorjahressieger Thomas Morgenstern, ebenfalls ein Österreicher.
Skilangläufer Axel Teichmann hat den ersten deutschen Weltcupsieg seit 1,5 Jahren geholt. Der 32-Jährige gewann in Oberhof die zweite Etappe der Tour des Ski über 15 Kilometer im klassischen Stil. Platz 2 ging an den Norweger Petter Northug. Dritter wurde Dario Colonia aus der Schweiz.
Auf dem Münchner Nordfriedhof haben Verwandte, Freunde und Weggefährten Abschied von Jopi Heesters genommen. Der Schauspieler und Sänger war an Heiligabend gestorben. Er wurde 108 Jahre alt. Nach der Trauerfeier im engeren Kreis wurde Heesters Sarg zu Grabe getragen. Auch hunderte Fans des einstigen Operettenstars waren nach München gekommen, um ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 31. Dezember.
Zwischen dem Azorenhoch und dem Tiefdruckgebiet nahe Island fließt sehr milde Meeresluft nach Deutschland. Daher fällt wieder zunehmend Regen und in den Bergen setzt Tauwetter ein. Für das südwestliche Bergland bestehen amtliche Unwetterwarnungen. Im Südosten fällt hier und da noch Schnee, im übrigen Land heute Nacht teils wolkig, teils klar, bevor von Westen wieder neue Wolken heranziehen. Am Rhein bringen sie Regen, sonst zum Teil Schnee oder gefrierenden Regen. Morgen breiten sich diese Niederschläge ostwärts aus. Teilweise ist bis in tiefe Lagen auch noch Schnee dabei. Später fällt dann überwiegend Regen. Morgen weht der Wind schwach bis mäßig aus Süd bis West. Von der Nordsee bis zum Niederrhein heute Nacht bis plus 3 Grad, sonst häufig Werte um den Gefrierpunkt. Morgen Temperaturen von 0 Grad im Bayerischen Wald bis 11 in der Kölner Bucht. Am Sonntag sehr mild und wieder windiger, dazu viele Wolken und vor allem im Norden zeitweise Regen, im Süden auch mal ein paar Wolkenlücken. Auch in den folgenden Tagen nur wenig Sonne und immer wieder Regen. Am Dienstag wird es zudem wieder stürmisch.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.10 Uhr mit Tom Buro. Darin Konfrontationskurs in Ägypten, Militärrat schikaniert NGOs und mehr Zeit für Kranke und Alte, neues Pflegegesetz will Familien helfen.